Spionageskandal. Im Untersuchungsausschuss fliegen zwischen ÖVP und FPÖ die Fetzen. Bablers Bemühungen. Der SPÖ-Chef versucht mit einem Terminmarathon wieder Boden gut zu machen. Reform gegen Rechtsruck. In Brüssel wird aus Angst vor einem Durchmarsch der Rechtspopulisten ein unbeliebtes Migrationspaket verabschiedet.
Herzlich willkommen zu unserem politischen Wochenrückblick. Schönen guten Abend, schön, dass Sie mit dabei sind. Und ich freue mich auf Thomas Hofer, unser Politikexperte. Recht herzlich willkommen.
Schönen guten Abend, Herr Knapp.
Und unser Meinungsforscher Peter Eick, auch Ihnen einen angenehmen Abend.
Schönen guten Abend,
herzlich willkommen. Erstes großes Thema, der mutmaßliche Spionageskandal in Österreich. Ein Mitarbeiter des Verfassungsschutzes soll ja für Russland spioniert haben. Darüber wird ausführlich berichtet die ganze Woche. Und das ist auch das ganz große Thema im Untersuchungsausschuss. Und da in der Hauptrolle in diesem Untersuchungsausschuss in dieser Woche ist der FPÖ-Chef Herbert Kickl.
Liegt Herbert Kickls Innenministerschatten immer noch über dem ehemaligen Bundesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung, kurz BVT? Geht es nach der ÖVP, dann ist der heutige FPÖ-Chef damals in seiner Zeit als Innenminister schuld an der mutmaßlichen Spionageaffäre rund um Ex-Geheimdienstler Egisto Ott. Der soll ja für Russland im BVT spioniert haben und sitzt derzeit in Untersuchungshaft. Wie ein damals angefertigtes Organigramm zeigen soll, sei laut ÖVP Ott sogar für die Koordinierungsstelle im neuen Geheimdienst unter Kickl geplant gewesen.
Alle relevanten Geheimdienstberichte gehen über dieses Referat. Er hat damit Zugang zu allen relevanten Sicherheitsinformationen der Republik Österreich. Und das ist der wirkliche Skandal.
Das ist eine glatte Lüge. Ich kenne diesen Herrn Ott nicht und deswegen war der Herr Ott für mich überhaupt kein Thema, weder in einer zentralen Stelle, noch in einer dezentralen, noch überhaupt in irgendeiner Stelle.
Verteidigt sich FPÖ-Chef Herbert Kickl im Urschuss gestern. Zudem rücken bei den Freiheitlichen diese Woche auch noch der dritte Nationalratspräsident und der Generalsekretär zur Verteidigung aus.
Ich glaube, dass im Vorfeld der Wahl die Mitbewerber einem Phantom nachjagen.
Man sieht, dass es gibt hier einen Ertrinkenden, der wild um sich schlägt. Sein Name ist ÖVP.
Die mutmaßliche Spionageaffäre bringt diese Woche aber auch die restliche Politik im Nationalen Sicherheitsrat bis hin zum Bundespräsidenten in Alarmbereitschaft. Der mahnt,
dass wir größte Aufmerksamkeit widmen sollten, wie Mächte außerhalb der Europäischen Union versuchen, hier Einfluss zu nehmen.
Heute will die ÖVP im Fall Ott dann nachlegen, und zwar mit einem Video. Allerdings gibt's da technische Probleme.
Ich hoffe nicht, dass das mit dem Inhalt des Videos zusammenhängt und das vielleicht irgendwo anders schon geteilt wird, wo wir es nicht wollen. Aber wir haben in diesem Video eine Zusammenstellung vorbereitet über jene Sachverhalte, die bekannt sind.
Und Affäre. Egisto Ott hat Österreich laut.
Am Ende klappt es dann aber doch. Die Akte Egisto Ott, sie wird uns wohl noch länger im anlaufenden Wahlkampf begleiten.
Jetzt ist er für uns drei, ich glaube, da spreche ich auch in Ihrem Namen, und die Geheimdiensterfahrung relativ überschaubar. Deswegen würde ich sagen, reden wir über die politische Tangente. Da geht es ganz klar um ÖVP, die ja lange, lange Zeit das Innenministerium besetzt hat, gegen die FPÖ. Wir sind 5 Monate vor den Wahlen. Wer hat da momentan die besseren Karten? Gelingt es, die FPÖ da mitzunehmen?
Also kurz zum Sachverhalt selber. Da wissen wir natürlich tatsächlich zu wenig, jedenfalls confirmed. Das ist klar, da gibt es jetzt diese Verdachtslage, aber noch nicht so untermauert, dass das jetzt wirklich sozusagen ein Selbstläufer wäre. Klar ist, wie Sie es gesagt haben, schon in der Einleitung, das wird ganz sicherlich Wahlkampfthema bleiben. Und rein vom Politikstrategischen ist es logisch, dass die ÖVP sich da voll drauf wuchtet, auch wenn das von der Kampagne diese Woche wieder nicht ganz astrein war, wenn man an den Auftritt des Innenministers bei Armin Wolf denken. Es war eher suboptimal, um das sehr freundlich zu formulieren. Aber natürlich versucht man das zu spielen. Und es ist tatsächlich so, man hat es jetzt gesehen, auch im Zuspieler, dass die FPÖ erstmals seit vielen Monaten wieder ein bisschen in der Verteidigerrolle ist. Damit sage ich nicht, dass an diesen schwerwiegenden Vorwürfen was dran ist. Wie gesagt, noch einmal, wissen wir nicht. Aber man versucht einfach in die Offensive zu kommen von Seiten der ÖVP. Und nicht nur von Seiten der ÖVP. Es ist ja schon interessant, auch weil Sie den Urschuss angesprochen haben, dass es da jetzt schon so ein bisschen eine stille Kooperation Kooperation erstmals wieder seit langer Zeit zwischen ÖVP und SPÖ gibt. Es sind derzeit jedenfalls fast nur FPÖler geladen. Und es ist diese Tangente, die verfolgt wird, und weniger die auch im U-Ausschusstitel zumindest insinuierte SPÖ-Tangente. Das ist ganz interessant. Ich glaube persönlich, oder ich bezweifle persönlich, dass das jetzt zu großen Verschiebungen kommen wird am Wählermarkt, kann sicher der Kollege Hayek dann mehr dazu sagen. Dazu ist das nicht griffig genug, und ich glaube auch, dass vor allem der freiheitliche Wähleranteil sehr, sehr solidifiziert ist schon in den Umfragen. Das heißt, dass es da einen dramatischen Fall nach unten gibt, da bräuchte es was anderes, bräuchte es mehr, bräuchte es sozusagen durchaus griffigeres im Sinne einer direkten Nachvollziehbarkeit. Wo es vielleicht, und wir haben auch den Bundespräsidenten gesehen, schon eine Auswirkung haben kann, mittelfristig, ist, wenn wir darüber reden, wie wird denn dann eine Koalitionsverhandlungsphase ablaufen. Also da ist diese Geschichte, dieses, wie gesagt, die allgemeine Erzählung, die Russlandnähe der FPÖ, was war da mutmaßlich oder tatsächlich, vielleicht ein Grund, den man dann nennen kann, wenn es darum geht, vielleicht einen Regierungsbildungsauftrag nicht an den Ersten bei der Wahl zu vergeben und vielleicht dann doch auch eine Regierung anzudenken ohne FPÖ. Also auf dieser Ebene könnte es dann schon noch eine Rolle spielen.
Herr Ex, entschuldigen, noch eine schnelle Nachfrage. Also. Was bedeutet das dann aber für mögliche Koalitionsverhandlungen für die ÖVP, die ja momentan der FPÖ alles vorwirft? Kann man dann sagen, naja gut, nach der Wahl, das war dann nicht so. Naja. Das macht doch diese Koalition, sollte sie sich rechnerisch ausgehen, auch wieder ein Tick unwahrscheinlicher, oder?
Ja, zumindest mit den aktuell handelnden Personen, Herr Knapp. Das ist natürlich so, dass der Herr Bundeskanzler Nehammer jetzt mehrfach schon ausgeschlossen hat, mit Kickl zusammenzuarbeiten, zumal als Kanzler. Das ist aber ohnehin sehr unwahrscheinlich. Also es ist einerseits vielleicht aus der persönlichen Ebene her glaubwürdig, aber es ist auch unwahrscheinlich, denn ich kann mir jetzt kaum vorstellen, dass der Herr Nehammer, egal in welcher Konstellation, den Vizekanzler macht. Das wäre ein bisschen komisch. Und insofern glaube ich nicht, dass, wenn es zu Blau-Schwarz in dem Fall käme, aus meiner Sicht nur dann wahrscheinlich oder eine Möglichkeit, wenn die ÖVP Dritte würde bei der Wahl, aber dann sicher ohne Nehammer. Und jetzt sind wir beim zentralen Punkt. Ich glaube, eine der wirklich entscheidenden Fragen ist, wer wird da Zweiter? Jetzt einmal so ein vorausgesetzt, es passiert nichts mehr Großartiges, keine ganz große Verschiebung, die vielleicht die FPÖ noch runterholt vom ersten Stockerlplatz. Wenn die ÖVP Zweite wird, dann gibt es schon die Chance, eben mit so einer Dreierkonstellation zum Beispiel, möglicherweise ÖVP, SPÖ, NEOS, den Kanzlersessel noch einmal drüber zu retten. Also das ist, glaube ich, schon auch so ein bisschen der subkutane Plan, jedenfalls seitens der Volkspartei.
Und jetzt zu Peter Hayek, vielen Dank für Ihre Geduld. Die Spionage, diesen Spin, wie man sagt, den die ÖVP probiert, dass die FPÖ uns an Russland verraten hat. Ist das eine Sache, die sich verfangen kann? Ist dieses Thema nicht viel zu komplex, dass es im Wahlkampf funktionieren kann?
Naja, es ist natürlich ein komplexes Thema, aber es hat natürlich eines. Es hat ein bisschen diesen Spionage-Film-Genre-Geschmack. Das heißt, also an sich ist das Setting ein sehr, sehr spannendes. Punkt eins. Punkt zwei, es betrifft noch dazu die Republik und eigentlich uns alle. Das kommt noch hinzu. Punkt drei aber, wie Sie richtig sagen, es ist sehr, sehr, sehr komplex. Es kommt eben ein blauer Innenminister ins Spiel, es kommt das langjährige schwarze Innenministerium ins Spiel, dann hat der Herr Egisto Ott, glaube ich, noch eine SPÖ-Mitgliedschaft auch noch gehabt, oder hat sie noch, das weiß man nicht so ganz genau.
Er hat sie nicht, weil er vergessen hat, einzuzahlen.
Da sieht man schon wieder, wie Österreichisch die Sache wird. Und das heißt, irgendwie sind eh alle beteiligt. Es schießt auch irgendwie jeder gegen jeden, jeden versucht einzudunken. Und dann bleibt meistens am Ende des Tages wenig über, so wie auch, haben wir hier oft angemerkt, bei den Untersuchungsausschüssen auch. Es ist dann immer dieses, wir ziehen uns alle gegenseitig in den Sumpf hinunter. Das heißt, solange es keine konkreten Chat gibt, keinen Beleg, keinen Zeugen, keinen Grundzeugen, was auch immer, der sagt, der Herr XY, führend in der Partei XY, hat das und jenes getan, solange wird sich auf Wählerbasis nichts, oder wenig passieren, sagen wir es mal so. So, jetzt haben wir die Frage der Woche gestellt, auf die Sie die ganze Zeit jetzt eigentlich schon angespielt haben.
Nein, Sie können natürlich antworten, was Sie wollen, das ist egal. Das ist
alles gut. Und da haben wir die Frage gestellt, also da wollten wir eigentlich wissen, wie sehr verfängt das noch am ersten. Und wir haben gefragt, welche Meinung schließen Sie sich in dem Fall an? Wenn da was dran ist, dann ist das ein großes Problem, oder es wird eh überall spioniert und wir haben drängendere Themen. Und Sie sehen wir jetzt im Insert, 36%, also ein Drittel sagt, naja, also wir haben Wichtigeres zu tun in dieser Republik, als diesen Spionagefall zu verfolgen. Und 52% sagen, also die Mehrheit, naja, und jetzt wird es sehr österreichisch, wenn was dran ist, dann haben wir ein Problem. Wenn nichts dran ist, haben wir kein Problem. Hoffen wir, dass nichts dran ist. Ich glaube es ja nicht, aber es bleibt halt ein Problem, das unersichtlich ist für die Bevölkerung. Und jetzt kommt das Nächste, was der Kollege Hof auch bis zum gewissen Grad schon angedeutet hat. Das Thema wird natürlich am Köcheln bleiben, weil es einfach die Opposition auch, also außer der Freiheitlichen natürlich jetzt am Köcheln hält. Und es wird sicher in die eine Art und Weise in den Wahlkampf hineinspielen und dann eben auch in spätere Koalitionsverhandlungen.
Jetzt sehen wir, also die FPÖ ist massiv unter Druck, aber die ÖVP, Sie haben schon auch das Interview von Innenminister Kahner bei Armin Wolf in der Zeit im Bild 2 angesprochen. Also kann dieser Schuss nicht nach hinten losgehen?
Natürlich ist es so, dass Sie als Regierende und vor allem als eine Partei, die seit dem Jahr 2000, eben abgesehen von der Kickl-Ära und sozusagen aber doch über fast ein paar Jahrzehnte hinweg da die dominante Kraft war, dass das natürlich, wenn man insgesamt sagt, Sittenbild, nicht? Und aus meiner Sicht ist das jetzt schon ein Skandal, jetzt noch nicht wissend, wie sehr da jetzt einzelne potenzielle Parteitangenten nachweisbar sind. Aber dieses Sittenbild, was da alles Mögliche ist, nicht? Wo bringt man die Handys hin zum Reparieren? Wie ist da insgesamt der laxe Umgang? Welche Abfragen konnte der Herr Oth nach einer zuerst schon mal erfolgten Suspendierung überhaupt noch machen? Also das ist, wie es der Kollege Haig richtig gesagt hat, sehr österreichisch, nicht? Also im besten Wortsinn vielleicht dann noch ein bisschen schlampig oder dann doch auch mehr. Also insofern, klar, kann das natürlich auch auf die ÖVP zurückfallen und insgesamt in dieser Geschichte, na, was haben wir eigentlich überhaupt noch im Griff, schon eine Rolle spielen. Aber noch einmal, es ist auch logisch und es ist nachvollziehbar, dass die ÖVP, die für sicher das Gefühl hatte, jetzt seit Jahren eigentlich permanent quasi auf der medialen, zumindest Anklagebank zu sitzen oder auch auf der tatsächlichen, irgendwie vielleicht wieder mal einen Entlastungsangriff lancieren zu können. Und deswegen gibt es ja überhaupt diesen U-Ausschuss. Gibt auch noch einen zweiten in Richtung Kofag. Aber dieser U-Ausschuss wurde ja extra sozusagen geschaffen dafür, auch wenn man damals noch nicht wusste, dass es diese Causa dann sein wird, die da zumindest jetzt in dieser Woche mal dominiert.
FPÖ und ÖVP also im heftigen Schlagabtausch. Da könnte man meinen, dass vielleicht die SPÖ, die größte Oppositionspartei des Landes, punkten kann. Andreas Babler, der neue SPÖ-Chef, versucht viel. Es gelingt ihm bis jetzt Überschaubares. Positiv formuliert. Und was ihm auf jeden Fall noch immer nicht gelungen ist, ist eine Aussöhnung mit Hans-Peter Doskozil, seinem Widersacher aus dem Burgenland.
Andreas Babler lässt derzeit wirklich nichts unversucht, um für sich und seine Visionen Stimmung zu machen. Am Montag schwört er den SPÖ-Parlamentsklub bei einer Klausur auf die kommenden Urnengänge ein.
Diese massive Kraft, sie wird jeden Tag stärker in Richtung der kommenden Wahlauseinandersetzungen. Wir haben den Anspruch, die Stolzheit, aber auch die Selbstsicherheit und das Wissen, dass wir diese Wahlauseinandersetzung auch tatsächlich miteinander, mit all unseren Realitäten, mit all unserer Expertise, mit all unserem Wissen gewinnen werden. Für die Menschen in unserem Land.
Am Mittwoch bespricht er dann erstmals mit seinem ins Leben gerufenen Expertenrat, was an neuen Konzepten und Projekten möglich ist.
Insgesamt haben wir in diesem Expertinnenrat mit inhaltlicher Kompetenz in 24 Fachbereichen, also nicht nur ihr heute, sondern 24 Fachbereiche, auch die inhaltliche Kompetenz, die mit der SPÖ auch das Land wieder nach vorne bringen würden.
Und am Donnerstag lädt er noch zum großen Hintergrundgespräch. Doch stehen die Roten hinter dem obersten Roten? Im Burgenland etwa backt man diese Woche lieber die eigenen Brötchen. Landeshauptmann Hans-Peter Doskozil stellt da die rote Landesliste für die Nationalratswahl vor. An erster Stelle steht für die Kandidaten allerdings schon jetzt das Burgenland.
Wir unterstützen natürlich diese Nationalratswahl und wir haben eben im Burgenland ganz starke Themen, die wir auch weiterspielen werden. Das sind die Burgenländerinnen und Burgenländer gewohnt, dass wir dahinter stehen und dass wir uns dafür auch einsetzen. Das werden wir auch zukünftig so halten.
Ob Babler und Doskozil im Burgenland gemeinsam wahlkämpfen werden, das lassen bisher alle offen.
Also es gibt aus dem Burgenland Unterstützung für die Nationalratswahl, das ist ja zumindest das schon mal
was. Ich habe noch eins gelernt, Herr Knapp, nämlich den Begriff Stolzheit, den merke ich mir auch.
Andreas Babler versucht vieles. Er tritt auf, hält Vorträge. Bringt nur das Gefühl, er spielt am echten Spiel vorbei. Ganz Österreich redet über die Spionage und es gelingt der SPÖ nicht, seine Themen zu setzen.
Ja, wobei das würde ich ihm jetzt nicht vorwerfen, dass jetzt ein anderes Thema, es war logisch, dass das sozusagen das Aufregerthema sein wird. Das würde ich ihm jetzt
aber
nicht.
Aber müsste er sich da nicht einhängen?
Klar. Definitiv, wie gesagt, indirekt versucht es die SPÖ, aber eben eher indirekt. Da könnte man schon stärker draufgehen, das stimmt. Aber es ist aus meiner Sicht strategisch nachvollziehbar, dass er versucht, ich komme nur dann gleich zu den damit verbundenen Nachteilen, dass er versucht, sich da Kompetenz an seine Seite sozusagen zu holen, indem er ihm das betont mit den verschiedensten Gruppen, die Arbeitsgruppen, die Experten etc. Da ist natürlich eine Schwäche da, nicht? Das kann der Kollege Heik, glaube ich, dann auch unterfüttern mit konkreten Zahlen. Natürlich ist da in Richtung Wirtschaftskompetenz, in Richtung Kanzlerkompetenz grundsätzlich einiges aufzuholen für ihn. Und deswegen ist es grundsätzlich richtig gedacht, die Richtung, in die er da gehen will. Aber, und jetzt komme ich zu den Downsides quasi, erstens ist weder die derzeitig bekannte personelle Ausgestaltung dieses Expertenrats besonders beeindruckend, auch nicht innerparteilich. Noch gibt es eben diese große Unterstützung von Seiten wesentlicher Landesparteien. Und da gehe ich gar nicht so sehr ins Burgenland. Im Burgenland ist es klar, dass Hans-Peter Doskozil nur eines im Blick hat, und ich meine das nicht einmal als großen Vorwurf, war früher auch bei anderen Parteien so, wenn Sie an einen Erwin Böll denken, in Niederösterreich zum Beispiel, nämlich er schaut ausschließlich auf seine Landtagswahl. Schon einrechnend, dass möglicherweise seine Partei dann im Bund in einer Bundesregierung wieder sitzt, die FPÖ vielleicht nicht, und da will er einfach seinen Markenkern sich unter Anführungszeichen nicht ruinieren lassen mit irgendwelchen unangenehmen Bundesthemen. Also das ist noch nachvollziehbar. Aber es braucht natürlich von Seiten Pablers auch Unterstützung von wesentlich anderen Trägern dieser Sozialdemokratie, sei es jetzt die Fraktion Sozialdemokratischer Gewerkschafterinnen, seien es andere Landesparteien inklusive Wien. Und da gab es schon noch ein paar Geschichten, wo tatsächlich auch Kandidaten, auch die Wiener Landesliste ist ja schon klar, auch da wurden die Babler-Leute eher nicht bevorzugt, um das sehr freundlich zu formulieren. Also da mangelt es natürlich an dieser oft beschworenen Geschlossenheit. Und so wird es dann natürlich auch schwer, sich, und jetzt drehen wir den Spieß um vom ersten Thema, dass sich die SPÖ da jetzt einmal einen ersten Schritt absetzt von der ÖVP, mal klar zweiter ist in den Umfragen und so auch nur theoretisch in ein Nummer-1-Match mit der FPÖ kommt. Das wird damit natürlich noch einmal deutlich unrealistischer.
Es ist vielleicht eine persönliche Wahrnehmung und deswegen frage ich Sie als Meinungsforscher. Man hat das Gefühl, die SPÖ und Andreas Babler kommt nicht so wirklich vor in der heimischen Innenpolitik.
Ja, aber das können wir mit Zahlen nicht untermauern. Ja. Wir stellen nicht die Frage, was sind Sie der Meinung?
Nein, aber wenn man schon mal schaut, wie Christian Stock, ich meine, okay, Regierungspartei, naja, aber welchen Rhythmus die arbeiten? Ja, ne?
Wollen wir die SPÖ nicht, die Bundes-SPÖ nicht nur kritisieren, fliegen wir die Kiste von einer anderen Seite mal an. Was nicht geschehen ist nach dem Wechsel an der Parteispitze, es hat nicht diesen Boost nach oben gegeben. Ja? Okay. Das hat man auf der Minusseite. Auf der Habenseite hat man so etwas wie, aber wir sind plus minus zweiter, dritter in der Zeit in der Wählergunst wir sind nicht ganz klar zurückgefallen. Also man hat das Niveau stabilisiert, da kann man sagen, gut, allerweil, das haben wir jetzt. Ja. Kollege Hof hat ganz, ganz recht, was Andreas Babler überhaupt nicht geschafft hat, er ist tatsächlich nicht als dritter Kandidat im Rennen. Es gibt wirklich nur zwei und jetzt muss man sagen, die beiden haben auch nicht die Mega-Persönlichkeitswerte. Also es sollte eigentlich nicht so schwer sein.
Dabei, entschuldigen Sie, haben wir gesehen doch beim Parteitag, dass Babler ein sehr, sehr guter Redner ist,
ja,
der mitreißen kann.
Er ist in seiner Gruppe auf Parteitagen ist er wirklich ein sehr, sehr energetischer, guter Redner. Er spricht die Sprache der Leute dort. Das ist schon okay, aber ich erwarte mir halt von einem Bundeskanzlerkandidaten ein bisschen mehr, als dass er bei Parteiveranstaltungen gut sprechen kann. So, jetzt könnte er die Strategie verfolgen und möglicherweise machen sie das auch. Streiten sich zwei, freut sich der Dritte. Vielleicht ist das ein Grund, warum sich Babler in diese Auseinandersetzung von ÖVP und Freiheitlichen im Untersuchungsausschuss in der Ägisto Affäre nicht einbringen möchte, weil er sagt, ich spiele mein Spiel auf der Seite und komme mehr oder weniger von der seriösen Ebene und die zwei sollen sich da hinunter setzen. Das kann man andenken, ist aber halt ist nicht proaktiv, sondern es ist sehr reaktiv.
Und, bin ich ganz beim Kollegen, und Sie haben erwähnt, und würde ich auch unterstützen, die These, dass Babler ein sehr guter Redner ist, da ist er energetisch. Tatsächlich hat man am Parteitag gesehen, das war wohl auch ein Faktor dann bei seiner Wahl. Was die Interviews angeht, bin ich gegenteiliger Meinung, denn das ist schon sehr monoton. Also da muss man schon wirklich ein Aficionado sein, politische Inhalte betreffend, dass man dem wirklich um 22.20 Uhr, der Herr Babler war auch diese Woche in der ZIP2 zu Gast, dass man dem wirklich allen folgen kann.
Also er spricht nicht in Schlagzeilen.
Er spricht nicht in Schlagzeilen, er moduliert kaum, was die Sprache und seine Stimme angeht. Also das ist dann ziemlich wurscht, nicht? Und das ist dann schon auch ein Problem. Also bei jedem gut, bei Interviews durchaus Luft nach oben.
Schauen wir in unserer Sendung jetzt noch nach Brüssel. Nach insgesamt 8 Jahren Verhandlungen hat das EU-Parlament in dieser Woche den Migrationspakt beschlossen.
Flüchtlingskatastrophen wie diese im Mittelmeer und eine unkontrollierte Massenfluchtbewegung sollen in Zukunft verhindert werden. Die EU beschließt am Mittwoch nach 8 Jahren Diskussion eine Verschärfung ihres Asylrechts. Kontrolle und Verringerung der Zuwanderung sind das Ziel. Zufrieden ist niemand, aber die Mehrheit findet die Reform nötig. Nur die Parteien von rechts, etwa die FPÖ, und links, etwa die Grünen, stimmen dagegen.
Der Migrationspakt folgt leider nicht Rechtsstaatlichkeitsprinzipien und Menschenrechten. Das ist das, wofür wir Grünen stehen. Die Ausarbeitung, so wie er derzeit vorliegt, wird zahlreiche Rechtsstreitigkeiten nach sich führen, Rechtsunsicherheiten. Es gibt mehrere Widersprüche in diesem Migrationspakt. Er wird leider voraussichtlich dazu führen, dass Schutzsuchende, die vor Hunger und Krieg flüchten, weniger Rechte haben.
Es ist natürlich sehr enttäuschend, wenn auf der einen Seite die Grünen und die Extremrechten dagegen stimmen, weil sie sagen, es passt uns nicht. Aber ich frage mich, wie hätte man auf ein Ergebnis kommen sollen, das allen passt in dieser Geschichte? Das geht einfach nicht bei diesem Thema.
Anfang Juni steht ja die Neuwahl des EU-Parlaments bevor. Die Parteien der politischen Mitte fürchten jetzt eine Kampagne von rechts außen. Die EU-Asylreform hat sich deshalb zum Zankapfel entwickelt.
Weil wir eine zunehmende Polarisierung und einen aggressiver werdenden Umgang mit den Themen und mit unterschiedlichen Meinungen haben. Ich sehe die Sorge, dass die Parteien in der Mitte, die Lösungen anstreben, zu oft nach links und nach rechts blicken und blinken und zu wenig sich zusammensetzen und an Lösungen arbeiten.
Ottmar Karas war das. Jetzt sagt man ja, wenn alle unzufrieden sind, ist es am Schluss ein guter Kompromiss.
Also als ich mit der Frau Gamont, die ja zitiert war, da drinnen, natürlich ist es schwierig, das allen recht zu machen. Am Ende des Tages, und dieser Deal wurde auch von Expertenseite heftig kritisiert, gibt es nicht wirklich eine Richtung. Also das heißt, für die Bevölkerung bleibt nicht wirklich was übrig. Das ist schon richtig, dass es ganz, ganz schwer ist, zwischen 27 Mitgliedstaaten da einen Kompromiss zustande zu bringen. Und das im Hintergrund spielt das natürlich auch eine massive Rolle, ist gar keine Frage. Und das ist schon ein Problem von so großen Institutionen wie der EU, dass halt dann eine Message, eine Botschaft, so in welche Richtung haben wir jetzt was geschafft, haben wir was gemacht, einfach nicht übrig bleibt. Und das ist gemeinhin und insgesamt ein bisschen ein Problem der Europäischen Union und in dem Thema natürlich ganz besonders. Und klar ist auch, dass wir dann hier stehen werden am 9. Juni und uns anschauen werden, nicht nur wie es in Österreich bei der Europawahl gewählt worden, sondern in ganz Europa. Und dann wird es wieder das große Zeta und Mordio geben, um Gottes Willen, da wurden jetzt Ränder gestärkt. Und wie geht es da weiter am Kontinent? Wie gesagt, mit solchen Geschichten, die nachvollziehbar sind auf der inhaltlichen Ebene, braucht man sich dann aber auch nicht wundern, wenn man nicht klar kommunizieren kann.
Es gibt eine Umfrage zur EU-Wahl am 9. Juni von einem Kollegen von Market. Da sieht man, dass die FPÖ in Führung, wir zeigen sie jetzt auch ganz kurz noch her, die Umfrage. Wenn wir uns jetzt dieses Ergebnis aus Brüssel anschauen, ist das wirklich eine realistische Chance, diesen Rechtsruck, von dem so viele Angst haben, in Europa mit so einem Kompromiss zu verhindern?
Nein, weil die Aufmerksamkeit da gar nicht dort ist. Und da bin ich jetzt immer zum zweiten Mal, Claudia Gamon. Man kann es nicht allen schlicht ergreifend recht machen, also weder im Parlament noch den Wähler und Wählerinnen. Und meistens ist aber dann auf der europäischen Ebene, wie gesagt, von der nationalen Bevölkerung der Fokus nicht einfach dort. Ja. Was die Umfrage betrifft, das wird größenmäßig schon ganz passen. Die rechten Parteien werden europaweit zulegen, aber es wird nicht so sein, dass sie in Massen das Parlament übernehmen. Ja, man muss da dann auch wiederum die Kirche im Dorf lassen. Es wird Erfolge geben, aber im Großen und Ganzen werden die großen Fraktionen natürlich weiterhin bestehen bleiben und es wird keine erdrutschartigen Verschiebungen geben, also zumindest was heute der Stand der Dinge betrifft.
Ich würde gerne mit Ihnen heute noch eine Stunde weiter plaudern, aber wir sind schon am Ende der Sendung, letzte Minute, und da kommen wir zu Top und Flop. Wir haben die beiden Herren Thomas Hofer und Peter Eick getrennt voneinander gefragt, wer in dieser Woche besonders positiv aufgefallen ist und wer es durchaus hätte besser machen können. Das Ergebnis.
Ich beginne beim Flop. Ja. Knapp, damit Sie sich nicht zu lange fürchten, wer das ist. Das ist einerseits Frau Schilling, Spitzenkandidatin der Grünen EU-Wahl und auf der anderen Seite der Herr Wilimski von Seiten der FPÖ.
Danke für die Erklärung.
Eher, ja, gerne. Ein bisschen prophylaktisch erklärt. Da gab es jetzt die ersten Kandidatenkonfrontationen und die beiden haben sich da durchaus vertreten lassen, immer wieder mal. Und der Verdacht liegt nahe, bei Herrn Wilimski weniger, aber bei der Frau Schilling, dass man vermeiden wollte, dass man da den nächsten Fettnapf betritt. Und deswegen wollte ich prophylaktisch sagen, bitteschön, alle vor den Vorhang, schon jeweils die Spitzenkandidaten in Richtung der Diskussionen hernehmen. Ich wollte ein bisschen weg vom Thema BVD und Co., da hätten wir auch ein paar Flops der Woche.
Also Stichwort Norwegen.
Durchaus verteilen können. Top der Woche mit Einschränkungen, aber doch die Ex-Gesundheitsministerin Hattinger Klein. Vieles, also jetzt nicht für die Aktenvernichtung oder Verräumung oder was auch immer, sondern für ihr entwaffnet offenes Bekenntnis, dass die Patientenmilliarde nur Schmäh war. Sie hat zwar versucht, dem Herrn Kurz unterzujubeln. Ich sage dazu, gibt auch eine Ministerinnenverantwortung. Die liegt schon bei ihr. Also sie war da mittendrin, statt nur dabei. Aber immerhin haben wir es jetzt einmal schriftlich, dass das eh nur ein PR-Gag war.
Herr Heik.
Top der Woche Johannes Kopf. Warum? Weil er immer in erfrischender Art und Weise Umstände erklären kann und die sehr gut erklären kann, wie zum Beispiel jetzt unlängst, dass sich nicht nur die Gastgeber im Tourismus ändern müssen, sondern auch die Gäste. Also wir alle müssen uns möglicherweise auf einen veränderten Markt diesbezüglich einstellen. Das macht er, finde ich, immer sehr gut. Flop der Woche. WKStA war eigentlich nicht die WKStA an sich. Sie verlieren wieder drei namhafte Leute, unter anderem den Herrn Adamowitsch. Die WKStA ist deshalb Flop der Woche, weil man muss die WKStA stützen. Das ist die Aufgabe des Staates und wir sehen gerade in einem Nachbarland, dass die WKStA dort in der Slowakei nämlich geschwächt wird.
Bevor unter uns das Insert erscheint, die nachfolgenden Sendungen verschieben sich um ein paar Minuten. Darf ich mich verabschieden? Danke vielmals. Danke, dass Sie mit dabei waren. Wir freuen uns, wenn Sie in den Podcast der Sendung reinhören. Schönen Abend noch und wir sehen uns heute in einer Woche wieder. Auf Wiedersehen.